The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 6. September.
Ich habe nach wie vor den gleichen Kenntnisstand, dass Intel noch keine Zeichen gesetzt hat, dass sie nicht kommen werden. Und deswegen bin ich auch immer noch relativ entspannt.
Das sagt die Oberbürgermeisterin von Magdeburg, dem MDR. Relativ entspannt klingt irgendwie unentspannt. Der Intel-Deal von Magdeburg, kontrovers diskutiert und am Ende löst sich alles in heiße Luft auf? Der Plan war mal, der US-Chip-Gigant Intel sollte für 30 Milliarden Euro zwei Werke für Computerchips in Magdeburg bauen. Ein Herzensprojekt für den Kanzler und die SPD. Aber schon lange ein Dorn im Auge anderer Parteien und kritischer Ökonomen. Denn mit 10 Milliarden Euro Staatshilfe ist das Ganze eine sehr teure Angelegenheit. Jeder Arbeitsplatz wird mit umgerechnet rund 3 Millionen Euro Steuergeld unterstützt. Ist das ein Investment des Staates? Nein, sagt der Kritiker Professor Lars Feld. Der Ökonom sieht darin eine Subvention, wie er schon bei Markus Lanz im letzten Dezember erklärte.
Wir haben doch eine massive Überinvestition in die Halbleiterindustrie weltweit. Aus dieser Sorge heraus, dass China Taiwan angreifen könnte. Und mit diesen Investitionen in USA, in Frankreich, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern sorgen wir dafür, dass Taiwan sogar noch viel stärker dem chinesischen Aggressor ausgesetzt wird.
Also ganz ehrlich, ich halte überhaupt nichts davon,
diese Art und Weise von Autarkiebestrebungen zu unterstützen. Hm. Und es ist keine Investition, es sind Subventionen. Und am Ende werden wir uns fragen müssen, wie viel Geld haben wir da eigentlich versenkt.
Aber jetzt gibt es Berichte, dass das Projekt ohnehin platzen könnte. Intel steckt in einer schweren Krise. Die Aktie hat sich halbiert in den letzten 6 Monaten. Jetzt heißt es sparen, sparen, sparen. Wird auch die Chipfabrik in Magdeburg eingespart? Laut Handelsblatt hat der Kanzler beim Intel-Chef angerufen, um sich zu vergewissern, dass das eben nicht passiert. Aber die Antwort war wohl wenig befriedigend für Olaf Scholz. Man müsse die Gremiensitzung Mitte September abwarten, heißt es aus den USA. Das wäre ein Debakel für den Kanzler. Er träumt von Deutschland als das neue Halbleiter-Mekka. Nicht nur in Magdeburg sollen Chips hergestellt werden, auch Infineon und TSMC sollen nach Ostdeutschland gelockt werden. Beim Landeswahlkampf im Osten setzte der Kanzler voll auf diese Karte.
Damit der Osten Deutschlands der Ort ist, an dem die meisten Halbleiter in ganz Europa produziert werden. Dies ist ein Hightech-Standort mit guten Arbeitsplätzen und wir werden dafür sorgen, dass alle diese Investitionen in großer Zahl in Deutschland und im Osten Deutschlands stattfinden.
Sollte jetzt der Intel-Deal tatsächlich platzen, wäre der Kanzler ziemlich blamiert. Die Haushalte des Bundes hingegen dürfte es womöglich freuen. Sie könnten sich plötzlich 10 Milliarden Euro umstrittener Subventionen sparen. Immerhin das. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefanie Rühl-Hoffmann leitet bei der Deutschen Bank den Bereich Ultra High Net Worth, wo also sehr reiche Kunden betreut werden. Gabor Steingart spricht mit ihr über große Vermögen.
Also erstmal ist immer gut, dass man das Vermögen erhält und natürlich das Ziel hat, es auch zu mehren. Das ist natürlich auch unser oberstes Ziel.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed erklärt uns den Absturz der Trump-Media-Aktie. Außerdem erfahren wir, warum sich die Briten für lauter kleine Sherlock Holmes halten und wieso wir uns bald etwas von menschengemachten Sternschnuppen wünschen können.
I'm using my own money. I'm really rich. I'll show you that in a second.
Donald Trump prallt gerne mit seinem vielen Geld auf offener Bühne. In Deutschland tendieren die meisten Reichen dazu, sich aus der Öffentlichkeit eher rauszuhalten. Sie befürchten Neid, Argwohn und vielleicht sogar Anfeindungen. Eine Frau, der sehr reiche Menschen vertrauen, ist Stefanie Rühl-Hoffmann. Sie leitet bei der Deutschen Bank den Bereich UHNW, Ultra High Net Worth. Die Kunden, die hier betreut werden, sind also sehr vermögend. Gabor Steingart hat mit ihr darüber gesprochen, worin ihr Job besteht und wie sie den Reichen hilft, noch reicher zu werden.
Einen schönen guten Morgen, Stefanie Rühl-Hoffmann.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, Sie machen ja einen spannenden Job. Sie sind zuständig für die Superreichen bei der Deutschen Bank. Das heißt natürlich auf Englisch die Ultra High Net Worth People. Und diese ultra hochveranlagten Menschen, was sind das für welche? Oder anders gefragt, Frau Rühl-Hoffmann, wer ist eigentlich Ihr wertvollster Kunde derzeit?
Ha, über einzelne Kunden geben wir natürlich keine Auskunft. Aber Sie haben recht, das ist eine ganz, ganz tolle Verantwortung, macht auch viel Spaß. Und über die Kunden, über die wir reden, das sind Kunden, die tolle Persönlichkeiten sind, meist unternehmerisch geprägt und auch über ein gewisses Vermögen verfügen. Und die befinden sich häufig, wenn man jetzt mal schaut, im dreistelligen Millionenbereich oder auch im gut dreistelligen Millionenbereich, da wo es komplexer wird, da kommen wir ins Spiel.
Dreistelliger Millionenbetrag, heißt das, dieses Geld für Sie sozusagen auf dem Konto sichtbar sein muss, vielleicht noch in Aktien und Anleihen, oder sind das auch Fabrikanlagen, also Erben, die tatsächlich über größere Vermögen verfügen, aber doch in Wahrheit eben immobil sind, weil das Fabriken sind?
Genau, das können auch Vermögen sein, die in illiquiden Anlagen drin sind, in Beteiligungen, noch teilweise im Unternehmen drin stecken. Manchmal sind sie auch liquide. Das ist von A bis Z die komplette Bandbreite.
Also sind Sie so eine Art Vermögensberaterin? Ich habe dieser Tage mit Bert Flossbach gesprochen von der gleichnamigen Vermögensberatung. Sind Sie sein Konkurrent sozusagen? Sie beraten die Leute, wie sie aus dem Geld mehr Geld machen?
Also erstmal ist immer gut, dass man das Vermögen erhält und natürlich das Ziel hat, es auch zu mehren. Das ist natürlich auch unser oberstes Ziel. Wir beraten sehr breit. Das heißt, in unserem Team öffnen wir die gesamte globale deutsche Hausbank. Wir bieten eine Beratung an, natürlich für die liquiden Anlagen, was jetzt vergleichbar wäre, wie Sie es eben genannt hatten. Aber alternativ auch können wir bei Bedarf die Corporate Bank öffnen, die Investmentbank öffnen und wir haben natürlich auch weltweit Experten für viele Themen, die relevant sind für diese Kunden.
Aber was heißt diese Bank öffnen, die Investmentbank öffnen? Also falls einer zum Beispiel seine Firma verkaufen will oder genau, mit einer anderen fusionieren will, solche Dinge?
Ja, selbstverständlich, genau. Oder teilweise verkaufen möchte oder wenn jemand Interesse hat, sich an weiteren liquide Mittel hat und sich an weiteren Unternehmen beteiligen möchte, dann haben wir gute Möglichkeiten, da zu connecten.
Und erstmal müssen Sie ja die Situation der Superreichen auch verstehen. Wo treffen Sie denn eigentlich? Bei sich im Büro in Frankfurt in der Taunusanlage oder kommen Sie auch nach Hause?
Das ist ganz auf Wunsch desjenigen, des Vermögensinhabers, sehr gerne in den Deutsche Banktürmen hier in Frankfurt. Und wenn der Kunde natürlich das möchte, dann kommen wir natürlich auch zu ihm nach Hause. Wir haben ja das Team relativ regional aufgestellt. Das heißt, wir sind an 6 Ultra High Net Worth Standorten, wie wir die nennen. Auch in Berlin gibt es so einen Standort, bei Ihnen direkt vor der Tür. Und von da aus gehen wir dann auch gerne zum Kunden direkt.
Dann haben ja viele, die über ein Vermögen verfügen, die Sorge, dass der Staat immer härter zulangt, was ja angesichts der Verschuldungssituation vielleicht auch mehr als nur eine Vermutung ist. Helfen Sie auch dabei, Vermögen so sicher zu machen, dass sie vielleicht in Deutschland dem Fiskus entzogen werden können und in Liechtenstein oder anderswo besser gedeihen können?
Wir beraten innerhalb der gegebenen gesetzlichen Vorgaben und beraten dort innerhalb der strategischen Möglichkeiten, die es gibt. Wir setzen die strategische Asset-Allokation für den Kunden um und das ist unsere Aufgabe. Wir im Team machen keine Steuerberatung.
Keine Steuerberatung. Na, innerhalb der Gesetze, Frau Rühl-Hoffmann, davon bin ich tatsächlich ausgegangen. Falls Sie anspielen wollten, dass das bei der Deutschen Bank nicht immer so war, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Aber damit haben Sie nichts zu tun. Das ist eine andere Zeit gewesen. Das versteht sich für mich von selbst innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Aber innerhalb der gesetzlichen Grenzen kann ein Vermögen ja auch umziehen.
Selbstverständlich, es kann global aufgestellt sein. Das kommt immer genau darauf an, wie der Kunde das entschieden hat für sich. Und wir sind ja auch als Haus auch in diesem Bereich global aufgestellt. Wir beraten in den USA, wir beraten in Asien. Je nachdem wird der Kunde dann vor Ort betreut, wenn Sie das meinen.
Und ist Deutschland denn ein sicherer Hafen für Vermögende derzeit, würden Sie denken?
Ja, selbstverständlich.
Weil das ist ja die erste Frage, die sich jemand stellt. Na, selbstverständlich sagen Sie so, ich kenne ein paar Hausbesitzer in Berlin, da hier liefen Volksbegehren für die Enteignung von Hausbesitzern. Also das ist schon die Frage, auch für viele die erste Frage, wie sicher ist mein Vermögen hier? Vermögensteuer ist ein anderes großes Thema.
Also wie ich bereits gesagt habe, wir betreuen die Kunden hier in Deutschland für ihre Anlagen, die sie hier auch in Deutschland im Rahmen ihrer strategischen Asset-Allokation, sind es eben Immobilien, sind es liquide Anlagen, Sie hatten es ja eben schon genannt, Aktien, Renten oder andere Themen oder eben auch Beteiligungen. Und da ist durchaus Deutschland ein relevanter Standort.
Wie viele Menschen sind denn in Ihrer Zielgruppe eigentlich, die Sie als Ultra-High-Net-Worth-People bezeichnen?
Ja, wir hatten ja gesagt, das sind unternehmerisch geprägte Vermögen, häufig im gut dreistelligen Millionenbereich. Und wenn Sie jetzt mal schauen, es gibt ja auch gewisse Literatur und so weiter, dann sieht man ja, dass es sich da nicht um Tausende von Kunden handelt. Das sind ja eher ein paar
nicht
weniger.
Um Tausende.
Nicht um Tausende, genau.
Na gut, der familiengeführte Mittelstand in Deutschland umfasst schon ein paar tausend Unternehmen.
Das ist korrekt, aber wir hatten ja auch gesagt, dass es um die komplexeren Themen geht und diejenigen, die diese Bedarfe haben. Und von daher gesehen ist die Zahl wahrscheinlich etwas geringer als ein paar Tausende.
Unterscheidet sich, denken Sie, der Reiche in Deutschland von dem Reichen in Amerika?
Es gibt natürlich immer Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Ich habe ja auch 2 Jahre in den USA gelebt. Das ist einfach nochmal eine andere Kultur. Aber prinzipiell, große Vermögen werden immer so gemanagt, dass man sie auch entsprechend breit diversifizieren muss. Und von daher gesehen ist es wieder der Typus. Und dann kommt es wieder darauf an, dass man entsprechend umsetzt. Und da gibt es auch wieder die komplette Bandbreite. Das macht es ja auch so spannend in meinem Job.
Aber wenn Sie 2 Jahre in den USA waren, da wissen Sie, da hat schon der mittlere Reich fliegt sehr, sehr gerne Learjet, Helikopter und diese kleinen Spielzeuge, insbesondere für Männer. Spielt das hier auch eine Rolle? Transport, Learjet und diese Dinge, die der Laie mit dem Superreichen verbindet?
Ja, das kommt, wie gesagt, individuell immer drauf an. Ich würde es jetzt nicht komplett an dem Thema festmachen. Da sind wirklich individuelle Themen und auch Bedarfe, das gibt es schon mal als Thema, aber man kann das hier gar nicht pauschalisieren.
Fliegen Sie manchmal mit dann auch in solchen Flugzeugen? Also haben Sie was von dem Umfeld, in dem Sie sich da bewegen?
Nee, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Ich habe gesagt, wir kommen sehr gerne vor Ort und das macht uns ja aus zu den Kunden. Oder eben sind wir gerne in den Türmen hier in Frankfurt. Ist ja auch mal toll, die Frankfurter Skyline zu sehen. Aber nein, ich bin noch nicht im Learjet mitgeflogen.
Das heißt, Sie kommen mit dem Taxi oder mit der S-Bahn nach Bad Homburg gefahren? Darf ich mir das so vorstellen?
Ich bin in Frankfurt unterwegs im Westend mit meinem E-Roller oder zu Fuß.
Perfekt.
In die Bank.
So stelle ich mir das vor, die moderne Deutsche Bank. Liebe Frau Rühl-Hoffmann, ich glaube, wir haben einen Eindruck gewonnen über das, was Sie tun. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Auf bald.
Wir haben Zuwachs bekommen bei The Pioneer und freuen uns über eine neue Kooperation mit Welt.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister.
Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten.
Wer regiert Deutschland?
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Jede Woche, immer donnerstags, diskutiert also die Pioneer-Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld mit dem Hauptstadtjournalisten und Bestseller-Autor Robin Alexander über die Hintergründe des politischen Zeitgeschehens. In der aktuellen Folge geht es natürlich über die desolate Situation der Ampelregierung. Wir hören mal rein.
Aber die Wahrheit ist, Sie haben recht. Jetzt ist die Frage, welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund, aber...
Das hat Olaf Scholz am Mittwochabend beim Bürgerdialog in Berlin gesagt. Und zwar auf die Frage eines Mannes, der beruflich als Erzieher arbeitet und wissen wollte, was der Kanzler zu tun gedenke, um die Außenwirkung der Ampel zu verbessern, die, so der Erzieher, sich aufführe wie im Kindergarten. Was die Reaktion von Scholz angeht, Ampel ist, wenn man trotzdem lacht. Aber Robin, wenn der Kanzler es mit Humor versucht, dann muss die Lage doch wirklich ernst sein.
Wobei, ich finde es wirklich witzig.
Ich auch. Ich hätte sie nicht zugetraut.
Das ist schon echt ein guter Gig. Nee, ich glaube auch, dass die Lage ernst ist. Dafür gibt es ja auch ein paar Indikatoren. Zum Beispiel hätten die hier eigentlich in diesen Tagen eine Kabinettsklausur machen müssen oder sollen in diesem berühmten Schloss in Meseberg. Das macht man ja immer, nach der Sommerpause, aber da hatte keiner Bock drauf und das ist so still und leise beerdigt worden.
Wir wissen noch von letzten Kabinettsklausuren, da sagte Robert Habeck, wie froh er sei, dass Olaf Scholz der Kanzler sei und wie gut er dieses Land führe.
Ich glaube, das war schon die vorletzte, oder? Ich weiß auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall Kabinettsklausur Meseberg ausgefallen und das heißt ja, dass sie auch auf diese Bilder verzichten, ne? Weil das sind ja eigentlich diese Orte, wo immer diese Bilder, wir nehmen uns was vor, wir halten zusammen, entstehen.
Aber diese Bilder glaubt ihnen ja auch keiner mehr, wenn man auf die Umfragen schaut und die Zufriedenheit mit dieser Regierung.
Die ganze Folge Machtwechsel hören Sie ab sofort wöchentlich, unter anderem auf thepioneer.de. Frei hörbar und ohne Werbung. Den Link finden Sie in den Shownotes. Danke, dass Sie dabei sind.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da geht der Blick in Richtung Brandenburg. Hier kommen die Bundestagsabgeordnete zur jährlichen Klausur der SPD-Fraktion zusammen. Mit dabei sind Kanzler Olaf Scholz und meine Kollegin Laura Block aus dem Politikteam. Die SPD hat bei den Landtagswahlen vor einer Woche in Sachsen und Thüringen jeweils nur ein einstelliges Wahlergebnis einfahren können. Laura, wie ist die Stimmung unter den Genossen heute?
Nicht sonderlich gut, Chelsea. Die Genossen fragen sich schon, wie soll es jetzt weitergehen? Die bisherige Strategie des Kanzlers, wenn er dann eine hat, die scheint ja nicht zu funktionieren. Olaf Scholz, du hast es gerade schon gesagt, der war auch hier gestern bis um 16 Uhr, ist dann kurz zurück nach Berlin und dann am Abend wiedergekommen. Er hat sich den Fragen der Genossen gestellt und die hatten wirklich viele Fragen. Bis zur ersten Kaffeepause gab es rund 35 Wortbeiträge. Und der Austausch, so höre ich, war zwar sehr solidarisch, aber mit einem ganz klaren Arbeitsauftrag. Es muss sich jetzt etwas ändern.
Und was genau soll sich jetzt ändern?
Ja, wirklich gute Frage. Die SPD will jetzt stärker ihre Themen bespielen. Also das Rentenpaket, das müsste jetzt auf jeden Fall kommen. Und es bräuchte natürlich auf jeden Fall eine Lösung in der Migrationspolitik. Aber die ganz große, zündende Idee, wie man aus dem Umfragetief wieder rauskommen will, die scheint mir noch nicht vorhanden zu sein.
Und der Ministerpräsident Dietmar Woidke hat schon angekündigt, wenn die AfD auch in Brandenburg gewinnt, dann tritt er ab. Wie wird diese Ankündigung dort aufgenommen?
Ich habe mich heute mit vielen SPD-Lern darüber unterhalten und bei denen kommt das total gut an. Es ist natürlich aber auch ein riskantes Spiel. Momentan liegt die AfD 4 Prozentpunkte vor der SPD, aber Dietmar Woidke regiert seit 1990 in Brandenburg. Daher ist die Hoffnung hier schon groß, dass er das Rennen nochmal machen wird. Und damit das gelingen kann, hat Woidke vorsichtshalber den Bundeskanzler von allen Wahlkampfauftritten ausgeladen bzw. erst gar nicht eingeladen.
Wow, es bleibt also spannend in der SPD. Vielen Dank, Laura, dass du vor Ort bist und für uns berichtest.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da geht es bei der Trump-Media-Aktie richtig zur Sache. Der Kurs ist um satte 74% eingebrochen. Mehr dazu weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Also ab nach New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea. Ja, seit dem Börsengang und dem Peak der Trump-Aktie im März ist sie deutlich auf Talfahrt gegangen. Trumps Anteil an dem Unternehmen war da ja noch 6 Milliarden Dollar wert und ist jetzt nur noch 2 Milliarden Dollar wert. Die Aktie lag zwischenzeitlich bei unter 17 Dollar. Vor ein paar Monaten war sie noch bei 66 Dollar. Man muss ja aber auch dazu sagen, das Medienunternehmen hinter der Aktie, also das Unternehmen, was ja auch das soziale Netzwerk True Social betreibt, ist ja nicht mal profitabel. Letztes Jahr hat das Unternehmen 4 Millionen Dollar Umsatz gemacht bei fast 60 Millionen Dollar Verlust. An der Wall Street war also von Anfang an klar, dass die Wette auf die Aktie eigentlich keine Wette auf das Unternehmen ist, sondern auf Trump im Präsidentschaftswahlrennen. Und seit Kamala Harris Joe Bidens Nominierung bei den Demokraten übernommen hat, läuft es für Trump ja eher bergab. Entsprechend verlief auch jetzt der Kurs der Aktie. Und was man auch nicht vergessen darf, ich habe es ja vor ein paar Wochen im Investment Briefing Podcast ja schon gesagt, diesen Monat läuft ja auch die Sperre für Trump und die ersten Investoren aus. Das heißt, die dürfen ja dann auch ihre Aktien verkaufen. Und viele Anleger gehen davon aus, dass das die Aktie nochmal deutlich fallen lässt. Und die haben deshalb jetzt teilweise schon verkauft, um noch zu retten, was noch zu retten ist.
Alles klar. Und Anne, hier in Deutschland herrscht Chaos für Volkswagen. Aber was ist mit den amerikanischen Autoherstellern? Ford zum Beispiel hat kürzlich seine Bücher geöffnet und du hast reingeschaut. Sag uns, wie sind die Verkaufszahlen ausgefallen?
Ja, Fords Verkaufszahlen stiegen um 13,4% letzten Monat. Angetrieben wurden die durch die Trucks der F-Serie und die Hybridmodelle. Im August wurden 183.000 Fahrzeuge verkauft. Die Truckverkäufe stiegen um 12,3%, die Hybridverkäufe sogar um 50% verglichen mit vor einem Jahr. Und auch die ganz elektrischen Fahrzeuge legten ein Verkaufsplus hin um 29%. Dennoch machen bei Ford die Verbrenner immer noch fast 90% der Verkäufe aus. Verglichen mit der gesamten Autobranche performte Ford auch deutlich besser. Da gab es nämlich nur ein Plus von 6%. Die Autoverkäufe sind aber insgesamt trotz gestiegener Zinsen relativ stabil geblieben in diesem Jahr in den USA.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Drittel der Briten sich offenbar auf Augenhöhe sieht mit Sherlock Holmes. Laut einer Studie von einem englischen True-Crime-Sender denkt jeder dritte Brite, er könnte einen Mord aufklären. Schließlich gibt es dort, genauso wie in Deutschland, mittlerweile zahllose Formate, die finstere Verbrechen nacherzählen und deren Aufklärung wie ein Kinderspiel aussehen lassen.
Murder comes in so many ways. Killers have options.
The 23-year-old female has been found underneath the floorboards of a church.
This crime was shocking in its brutality. It appeared at first glance to be completely random.
While searching for food in waste bins, a homeless man has discovered butchered body parts concealed in bin liners.
Die britischen Sofapolizisten trauen sich nicht nur zu, einen Mord aufzuklären. 18% glauben, sie könnten eine vermisste Person wiederfinden. 17% denken, sie könnten Betrüger entlarven. Und 13% sind sich sicher, sie wären in der Lage, Cyberkriminellen das Handwerk zu legen. Dr. Julia Shaw, Kriminalpsychologin und Moderatorin der neuesten Show des True Crime Senders, erinnert die Hobbykommissare daran, wie viel Arbeit ihre professionellen Kollegen tatsächlich in die Ermittlung stecken. Viele Spuren verliefen ins Nichts und manche Fälle könne man niemals vollständig aufklären. Sie sagt, Zitat, Couch-Detektivarbeit in allen Ehren, aber bitte denken Sie daran, wir, die aus Kriminalfällen True-Crime-Dokumentationen machen, kochen monatelange oder jahrelange Ermittlungen auf weniger als eine Stunde ein. Zitat Ende. Wem True Crime einfach zu nah an der Realität ist und wer lieber fiktive Täter errät, der hat in Deutschland jeden Sonntagabend eine feste Verabredung mit seinem Fernseher und das seit ganzen 54 Jahren im Tatort. Am schönsten gruselt es sich doch, wenn man weiß, dass am Ende alles nur gespielt ist.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich der Kurs eines Asteroiden tatsächlich verändern lässt und die Folge dieser Richtungskorrektur sorgt für eine Seespektakel am Himmel. Im September 2022 hat die NASA dies bei ihrer DART-Mission erfolgreich unter Beweis gestellt. Sie steuerten eine Raumsonde gezielt auf den kleinen Asteroiden Dimorphos zu und es funktionierte. Dabei schätzen die Wissenschaftler, dass die Kollision ungefähr 1 Million Kilogramm Steine und Staub in den Weltraum geschleudert hat. In 7 Jahren werden dann die ersten Trümmer dieses Ereignisses für uns auf Erde als Sternschnuppen zu sehen sein. Die ersten menschengemachten Sternschnuppen. Laut einem der führenden Forscherinnen besteht derzeit keine Gefahr für uns Menschen. Es wird nur künftig viele Gelegenheiten geben, sich eine Sternschnuppe zu wünschen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen hoffnungsvollen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine.
cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, why the jocks get the fly girls and me I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble, got hit with a bottle, but get in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, quick, got sick, sick to my stomach, overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type.